Bevor ich zu meiner Predigt komme, wollte ich euch noch einen kurzen Eindruck weitergeben, den ich am Wochenende von mir selber hatte. Und zwar habe ich hier vorbereitet einen Predigttext über die Generation im Wandel. Und irgendwie habe ich das am Wochenende selbst festgestellt, dass ich mich auch schon irgendwie verändert habe. Ich bin ja in Ennepetal geboren und aufgewachsen und habe dann 7 Jahre in Bochum gewohnt und hatte immer gedacht, ich bin ein richtiger Großstädter. Ich liebe es zwar, auf dem Land zu leben, aber meine wahre innerliche Freude ist da, wenn ich in eine große Stadt bin. Jetzt waren wir am Wochenende zum Geburtstag feiern meiner Verlobten und ihrer Mutter, die haben einen Tag auseinander Geburtstag, in Köln. Und sind dann am Samstag durch Köln gelaufen. Und als ich die vielen Menschenmassen gesehen habe, habe ich gedacht, was für ein Segen es ist, auf dem Land zu leben. Also das war mir, ich war echt fertig. Ich war am Nachmittag war ich durch. Das waren mir zu viele Menschen. Also ich bin echt froh, hier zu sein. Und ich kann euch jungen Leuten nur sagen, die ihr immer in die große Welt hinaus wollt, ein Tag mal in so einer, also ich meine, Frankfurt ist ja okay, ist ja groß, aber Köln ist nochmal ein Stück größer. Und wenn man sich dann gefühlt mit 50.000, ja, mit halb Hessen oder halb NRW da durch die Gassen krängeln muss, das kann schon richtig anstrengend sein. Also auch ich habe mich anscheinend verändert und ich liebe es wieder, in einem kleineren Kreis zu wohnen. Ja, auch die Leute mal das Gesicht wiederzuerkennen und sich nicht zu fragen, ob man denjenigen schon kennt. In den letzten Wochen haben wir einiges über den Willow-Kongress gehört, einige Eindrücke weitergegeben bekommen und einige Videos gesehen. Und das hat vielleicht den einen oder anderen so begeistert, dass er sich auch mal selber auf die Suche gemacht hat und den Carsten angesprochen hat, ob es die ein oder andere Einheit nicht auch zu sehen gab. Das könnt ihr übrigens immer noch machen. Wenn ihr was sehen wollt vom Willow-Kongress, kommt auf Carsten zu. Der hat die ganzen Einheiten auf Video und darf sie euch auch ausgeben. Der Kongress war jetzt nicht nur herausfordernd für all das, was man im Gemeindealltag macht oder in einem Unternehmen machen muss. Nein, es hatte auch den persönlichen Glauben im Alltag stark herausgefordert. So war ich ganz persönlich angesprochen von der Herausforderung, am Tag 15 Minuten in der Bibel zu lesen. Also täglich das Wort Gottes zu betrachten, war mir ja nicht fremd und das sollte es ja auch nicht als Pastor. Aber eine Mindestanzahl von 15 Minuten für die Bibel zu investieren, forderte mich doch neu heraus. Ich hatte seit meiner Jugend immer wieder verschiedene Bibellesepläne, Andachtsbücher oder die Losung ausprobiert, um den für mich passenden Weg zu finden. Und den passenden Weg zu finden dahingehend, dass ich die Bibel auch mal kontinuierlich lese. Also mal chronologisch, mal Stück für Stück, mal ein ganzes Buch und nicht nur einzelne Kapitel. Und das klappt an der einen oder anderen Stelle auch mal besser. Meistens leider jedoch ein bisschen schlechter. Und wenn dann der Begriff hochkam, stille Zeit, dann war das für mich immer so innerlich mit Druck verbunden. Und das hat mich nicht wirklich weitergebracht. Daher war auch die Aufgabe, nun 15 Minuten täglich in die Bibellese zu investieren und mindestens 15 Minuten, das heißt, es dürften auch mehr sein, so ein kleines Ärgernis am Anfang. Das hat mich schon gekitzelt. Doch ich hatte mir vorgenommen, das mal auszuprobieren. Ich habe gesagt, ich will diese Zeit mit Gott mal ganz bewusst investieren und schau mal, was das für mich bringt. Ich nahm mir meine Bibel und fing an. Und ich nahm mir auch das Notizbuch, was meine Schwester mir zum Dienststart geschenkt hatte, was bis jetzt noch leer war, jetzt mittlerweile aber nicht mehr. Und in der Zeit bis heute habe ich einige Bücher schon gelesen und einige Textpassagen. Und die meisten fand ich sehr erstaunlich. Man hat zwar viele schon mal gelesen, aber das, was man neu entdeckt hat, ist Wahnsinn. Den einen Part habt ihr schon in der Lesung gehört. Und einen zweiten wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Er steht in Richter 2 in den Versen 1 bis 5 und 10 bis 15. Ich habe ganz bewusst die Verse 6 bis 9 hier ausgelassen. Da steht nämlich nur der Tod Josas und die Landverteilung beschrieben. Ich lese ab Vers 1. Der Engel des Herrn kam von Gilgal nach Bochim herauf und sagte zu den Israeliten, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und in dieses Land gebracht, das ich euren Vorfahren mit einem Schwur zugesichert habe. Ich habe gesagt, meinen Bund mit euch werde ich niemals brechen. Ihr dagegen sollt euch nicht mit den Menschen verbünden, die in diesem Land wohnen. Ihre Altäre sollt ihr zerstören. Doch ihr habt nicht auf mich gehört. Warum habt ihr das getan? Nun sage ich, ich werde die Menschen, die in eurem Land leben, nicht mehr für euch vertreiben. Sie werden euch von allen Seiten bedrängen und ihre Götter werden eine Stolperfalle für euch sein. Als der Engel des Herrn das zum Volk gesagt hatte, brachen die Israeliten in lautes Weinen aus. Sie nannten den Ort deshalb Bochim, das bedeutet Weinen, und brachten dem Herrn Opfer dar. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Da taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und beteten Baal an. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der Völker an, die um sie herum lebten. So weckten sie den Zorn des Herrn. Sie verließen den Herrn, um Baal und Ashtoreth zu dienen. Darum wurde der Herr zornig auf die Israeliten und er lieferte sie Räubern aus, die ihren Besitz stahlen. Er gab sie ihren Feinden ringsum preis, sodass sie sich nicht mehr gegen sie behaupten konnten. Jedes Mal, wenn die Israeliten in die Schlacht zogen, stellte sich der Herr gegen sie und ließ sie den Kampf verlieren, so wie er es ihnen geschworen hatte. Und das Volk war in großer Not. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber im Laufe der Jahre ist mir das Alte Testament immer wichtiger geworden. Nicht, weil es so viele Gesetze oder Kriege enthält, sondern weil hier beschrieben wird, wie Gott mit seinem Volk Israel vorangeht. Und genau diese Geschichten und Ereignisse haben so viel mit uns heute zu tun und so viel mit unseren Erlebnissen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie lehrreich doch die Entwicklung des Volkes Israel für unsere heutige Zeit sind. Dabei geht es nicht nur um das Wirken Gottes mit ihnen, sondern auch um die Reaktion der einzelnen Israeliten. Geht es euch auch so, dass ihr hin und wieder denkt, wenn ich Jesus doch mal leibhaftig sehen würde oder dabei gewesen wäre, als er die Menschen geheilt hat, dann würde es mir viel leichter fallen, an sein Wirken in dieser Welt zu glauben. Mir ist der Gedanke auch immer mal wieder gekommen und ich habe mir gewünscht, nur einmal mit Jesus zu reden. Ja, nur einmal mit Jesus reden, das würde meinen Glauben so unfassbar stärken. Doch beim Bibellesen stelle ich feste, dass es keinen großen Unterschied macht, ob man Gott mal leibhaftig gesehen hat in Jesus oder ob man ihn nicht gesehen hat. Nicht umsonst spricht Jesus in Johannes 20, Vers 29 zu Thomas: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind aber die, die glauben und mich nicht sehen. Wie schaut es denn mit den Israeliten aus? Sie haben doch Gottes Wirken leibhaftig erlebt. Er ist ihnen immer wieder aufs Neue begegnet und ist nie von ihrer Seite gewichen. Sie haben also allen Grund, diesen mächtigen Gott anzubeten und ihm treu zu bleiben. Doch immer wieder passiert es, dass sie ihm misstrauen und sich von ihm abwenden. In dem Bibeltext von heute steht das Volk Israel wieder an so einem Scheidepunkt. Es findet ein Generationswechsel statt. Josuas Generation, also die Generation, die dabei war und die Gottes Kraft miterlebt hat, ist gestorben und nun ist eine neue Generation da. Daher sendet Gott seinen Engel und lässt dem Volk ausrichten: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und in dieses Land gebracht, das ich euren Vorfahren mit einem Schwur zugesichert habe. Ich habe gesagt, meinen Bund mit euch werde ich niemals brechen. Ihr dagegen sollt euch nicht mit den Menschen verbünden, die in diesem Land wohnen. Ihre Altäre sollt ihr zerstören. Doch ihr habt nicht auf mich gehört. Warum habt ihr das getan? Nun sage ich, ich werde die Menschen, die in eurem Land leben, nicht mehr für euch vertreiben. Sie werden euch von allen Seiten bedrängen und ihre Götter werden eine Stolperfalle für euch sein. An der Stelle habe ich mich gefragt, wie kommt es, dass Gott auf einmal so handeln muss? Die nächste Generation der Israeliten hat wohl die Wundertaten Gottes vergessen oder sie wurden ihnen nicht wirklich stark genug eingeimpft. Und dadurch schleicht sich der Abfall vom Glauben an den einzig wahren Gott ein. Und das bringt Gott dazu, seinen Engeln mit diesen Worten zu entsenden. Doch die Botschaft Gottes wirkt. Die Israeliten nehmen sie nicht einfach so hin, nein, sie reagieren darauf, was wir in den Versen 4 und 5 lesen. Als der Engel des Herrn das zum Volk gesagt hatte, brachen die Israeliten in lautes Weinen aus. Sie nannten den Ort deshalb Bochim und brachten den Herrn dort Opfer dar. Komisch, ab Vers 6 bis 9, die Verse, die ich nicht vorgelesen habe, da wird jetzt Josuas Tod beschrieben. Da kommt keine Reaktion von Gott. Sonst weiß man doch, dass er barmherzig reagiert und dass er sich das zu Herzen nimmt, was er dann hört von dem Volk. Und wenn sich das Volk wieder berappelt, dann lässt er es zu, dass sie wieder zu ihm umkehren können. Aber hier ist es wohl nicht der Fall. Ab Vers 10 verstehen wir auch, warum die Reaktion des Volkes keine Auswirkung bei Gott hinterließ. Dem Volk ging es wohl bei dem Weinen und bei dem Brandopferbringen nicht darum, Reue zu zeigen, sondern Gott zu besänftigen. Bevor wir uns aber die nächsten Verse angucken wollen, bleiben wir mal bei diesem Bild der Bibel von Israel hier stehen und versuchen es auf uns heute zu übertragen. Würden wir sagen, wir leben im Vergleich zu Israel in der Zeit von Mose und Josua, also in der Zeit, in der wir Gottes großes Handeln bei uns sehen? Oder leben wir nicht doch viel eher in der Zeit danach, in der Zeit, wo wir nur noch von den großen Erweckungswellen und den großen Wundertaten Gottes wissen und gehört haben, sie aber bei uns heutzutage vermissen? Vielleicht können wir das Erste nicht ganz verneinen, aber das Zweite klingt doch besser bei uns. Wenn wir merken, dass wir zwar noch die Geschichten der Erweckungswellen im Lahn-Dill-Kreis und im Lahn-Dill-Tal leise im Ohr haben, schon lange aber keine mehr erlebt haben, dann sollte uns das aufhorchen lassen. Sehr wahrscheinlich befinden wir uns ebenfalls in einem Generationswechsel, denn wir wissen heute nur noch vom Hörensagen, wie es ist, wenn sich eine ganze Familie oder ganze Sippen für ein Leben mit Christus entscheiden. Was es für Auswirkungen hat, beziehungsweise für Auswirkungen für Israel hatte, dass die nächste Generation sich nicht mehr an die Wundertaten Gottes erinnerte, lesen wir in den Versen 10 bis 13. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Da taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und beteten Baal an. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der Völker an, die um sie herum lebten. So weckten sie den Zorn des Herrn. Sie verließen den Herrn, um Baal und Ashtoreth zu dienen. Woran mag es gelegen haben, dass die nächste Generation sich an nichts mehr erinnerte? Waren es ihre Väter, die ihnen die Geschichten nicht oft genug erzählt hatten? Das denke ich wohl eher nicht. Denn die Gebote Gottes waren klar. Lehre die Kinder Israels, halten all das, was ich dir gegeben habe. Ich gehe vielmehr davon aus, dass die Generation nach Josua sich keine Herausforderungen mehr stellen musste. Sie wuchsen in einem Land auf, was Gott ihren Vorvätern versprochen hatte und nun gegeben hatte. Sie mussten keine Ländereien mehr erobern und keine Kriege gegen die Feinde mehr kämpfen. Dieser Vorgang hat eine leidige Tradition mit dem Volk Israel. Schon als Josef seine Familie nach Ägypten geholt hat, wuchs ihnen der Wohlstand schnell zu Kopf. Sie fingen an, sich von Gott abzuwenden. Und genau wie es die Israeliten damals in Ägypten für das getan haben, war es für sie auch nicht gut, sich jetzt von Gott zu entfernen. Auch für die Generation nach Josua. Es war keine weise Entscheidung, denn sie hat Gottes Zorn geweckt. Darum wurde der Herr zornig auf die Israeliten und er lieferte sie den Räubern aus, die ihren Besitz stahlen. Er gab sie ihren Feinden ringsum preis, sodass sie sich nicht mehr gegen sie behaupten konnten. Jedes Mal, wenn die Israeliten in die Schlacht zogen, stellte sich der Herr gegen sie und ließ sie den Kampf verlieren, so wie er es ihnen geschworen hatte, und das Volk war in großer Not. Viele Menschen beantworten die Frage, wieso gibt es eigentlich ein altes und ein neues Testament mit der Erklärung der Begriffe alt und neu? Dabei bringen sie häufig zum Ausdruck, dass Jesus ja gekommen ist, das Alte Testament abzulösen. Doch so einfach ist es nicht, ganz im Gegenteil. Jesus selbst beschreibt in Matthäus 5, Vers 17, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Und die meisten von euch kennen den Abschnitt aus Matthäus 10, wo es heißt, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Jesus zeigt uns hier ganz klar, dass es nicht eine neue Ordnung gibt und dass das Alte Testament nicht abgelöst wird. Und genauso deutlich gibt er zu verstehen, dass es keine gute Entscheidung ist, sich gegen ihn zu wenden und von ihm Abstand zu nehmen und ihn gar zu verleugnen. Da hat sich also gar nichts verändert zwischen Altem und Neuen Testament. Das Neue Testament, und Jesus stellt das ganz klar nochmal heraus, dass es Konsequenzen hat, wenn man sich gegen Gott stellt. So wie es für Israeliten Konsequenzen gab, dass sie sich trotz der Berichte ihrer Vorfahren gegen eine Bindung an Gott entschieden haben, mussten sie auch am eigenen Leib das feststellen, dass das nicht gut geht, wenn man sich gegen den einzig wahren Gott stellt. Wie sieht es mit uns aus? Sind wir nicht auch anfällig dafür, als Generation nach den Erweckungswellen Abstand zu nehmen? Liegen uns vielleicht die Worte manchmal nervend im Ohr, wo erzählt wird, wie schön das damals war und was Gott getan hat? Oder sehen wir uns nicht viel mehr danach, diese Zeiten wieder zu haben? Sehen wir uns danach, die vielen Wunder auch heutzutage wieder zu erleben? Ich beobachte in letzter Zeit beides. Die einen suchen nach dem Wirken des Geistes Gottes in den Gemeinden und andere geben sich dem Wohlstand und der Genugtuung des Alltags hin. Wenn ich sehe, welch ein Eifer an den Tag gelegt wird, um sich selbst in Arbeit und Gesellschaft seinen Platz zu suchen und zu erkämpfen, aber im Gegenzug die Arbeit der Gemeinde an einer kleinen Zahl an Leuten hängen bleibt, dann steigt Verwunderung in mir auf. Nicht nur darüber, dass die Arbeit für das Reich Gottes anscheinend nicht mehr so wichtig ist. Nein, vor allen Dingen darüber wundere ich mich, warum dann Leute sagen, dass sie Mangel erleiden in einigen Bereichen. Ein Gang in den Gottesdienst, eine Zahlung an die Gemeinde, eine Teilnahme an den Gottesdienstveranstaltungen oder Gemeindeveranstaltungen macht noch kein eindeutiges Ja für Gott aus. Das sehen wir an dem Volk Israel. Nachdem sie die Mahnung Gottes gehört haben und geweint haben und Brandopfer gebracht haben, leben sie so weiter wie vorher. Sie leben genauso weiter, ihnen macht es nichts auf, sie kehren nicht um, sondern sie gehen ihren Weg abseits von Gott weiter. Ihr Lieben, man muss kein Prophet sein oder auch keine prophetische Gabe zu haben, um zu erkennen, dass die Geschichte von damals sich heute zu wiederholen droht und zu wiederholen scheint. Auch unsere Generation, und damit meine ich nicht die Junge, die Ältere oder die Mittlere, sondern alle, keine davon speziell, wir befinden uns im Wandel. Wir stehen in der Gefahr, den Bund mit Gott schleifen zu lassen. Um dem entgegenzuwirken, sollten wir unsere Beziehung zu Gott immer wieder erneuern. Das bedeutet, sich täglich für ihn zu entscheiden, täglich um Vergebung zu bitten und sich immer wieder neu vom Geist Gottes füllen zu lassen. Es bedeutet aber auch, die Augen, die Ohren, die Arme und Hände offen zu haben, um an seinem Reich mitzuwirken. Dazu gehört natürlich auch die tatkräftige Unterstützung der Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde repräsentiert den Leib Christi an einem Ort. Wir dürfen hier in Eibelshausen zusammen mit ganz vielen anderen Christen Reich Gottes bauen. Wir dürfen hier in unserer Gemeinde, in der FEG Eibelshausen, Menschen eine geistliche Heimat bieten. Und dazu braucht es jeden Einzelnen, damit der Leib Christi wieder erstarkt und unsere Generation die mächtigen Wundertaten Gottes wieder erleben können. Jetzt liegt es an uns, ob wir eine Gemeinschaft von Christen sein wollen, die sich stets an Gott halten will, oder ob wir lieber alles weiter in Eigenregie meinen, erledigen zu können und auf die Hilfe Gottes keinen aktiven Wert mehr legen. Und so wie Josua das dem Volk in Kapitel 24 gesagt hat und sie vor die Wahl gestellt hat, wem sie dienen wollen, so sind wir auch dran, uns zu entscheiden, wem wollen wir dienen. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Vorväter gedient haben, jenseits des Stroms in Ägypten, und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.